Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Wolfgang Heim.
SWR 1 Leute heute Vormittag mit einem Mann, der als Holger Rathke auf die Welt kam, der als Holger Mischwitzki groß geworden ist und der als Filmregisseur bekannt geworden ist unter dem Namen Rosa von Braunheim. Guten Morgen erstmal.
Guten Morgen.
Und herzlich willkommen. Ich habe Sie vorhin in der Kopfansage vorgestellt als Vorkämpfer und Vorbild der deutschen Schwulenbewegung. Sind Sie mit dieser Etikettierung einverstanden?
Nee, also Vorbild glaube ich nicht, weil ich wurde ja sehr angefeindet. Bis heute oder so gibt's, gelte ich so als kontroverse Person. Was sicher richtig ist, dass ich so als einer der ersten mein Gesicht hingehalten habe, offen als Schwuler und auch einen Film gemacht habe mit dem Thema, dass erstmal nur so eine kleine linke Studentengruppe begeistert hat und die dann auch Schwulengruppen gegründet haben.
Sie meinen den Film mit dem unfassbar sperrigen Titel Nicht der Homosexuelle ist pervers, sondern die Situation, in der er lebt. Ein Titel, den heute kein Filmverleih mehr nehmen würde, vermutlich?
Es sollte zuerst Das Glück in der Toilette heißen und das fanden die dann nicht so gut.
Okay.
Ja, nein, das war 1969 hat sich ja der Paragraph 175, also der Schwule kriminalisiert hat. Es waren ja zwischen 49 und 69 doppelt so viel Schwule verurteilt worden mit Gefängnis wie während der Nazizeit.
Ja.
Und ich bin ja aufgewachsen in dieser Zeit. Und 69 hat das sich eben verändert. Abgeschafft wurde ja erst 94 gänzlich. Und da konnte ich diesen Film machen für die Bavaria, das heißt WDR.
Wenn wir jetzt diese Zeitspanne nehmen, Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre bis heute, das sind ja 45 Jahre, würden Sie sagen, es hat sich eigentlich unfassbar viel verändert und auch relativ viel zum Positiven?
Ja, muss man wirklich sagen, dass wir natürlich in einer sehr, sehr glücklichen Situation sind in Westeuropa. Aber wir haben natürlich viele Leute, die aus anderen, ob das jetzt aus Russland kommen, Polen, wo natürlich die Kirche immer noch eine große Rolle spielt mit ihrer Homophobie, genauso der Islam. Also da, wo Religion ist, wird es immer gefährlich. Und das prägt sich dann auch aus in den Schulen. Also für junge Leute, die eigentlich immer so sein wollen wie alle anderen bis zu einem bestimmten Alter, ist es sehr schwer, als Lehrer oder Lehrerin schwul oder lesbisch zu sein oder als Schüler fast unmöglich.
Gibt es, wenn Sie den Islam ansprechen, Berichte von Schwulen und Lesben aus islamischen oder gar islamistischen Ländern?
Naja, wir hatten in Berlin so einen Fall von dem 18-jährigen Nasser, einem Libanesen, der von seinen Eltern entführt wurde, um ihn zwangs zu verheiraten. Und man hat ihn dann an der Grenze gefunden und zurückgeschickt und der hat dann seine Eltern verklagt. Und das ist wirklich sensationell, dass zum ersten Mal jemand, also erstmal kennt man das meistens nur von Frauen und dass jemand den Mut hat, dagegen aufzustehen, weil das könnte natürlich auch mit seinem Tod enden.
Das ist die alte Tradition, dass man gedacht hat, Homosexualität ist eine ziemlich schlimme Krankheit und wenn wir alles dran setzen, dann können wir sie auch heilen.
Also Krankheit ist ja schon was Progressives. Ich meine, vorher war es ja die Todesstrafe, ne? Also oder verbrannt mit den Hexen und so. Also bis das so als psychische Krankheit dann angenommen würde, das war schon sozusagen
ein
liberaler Fortschritt, ne? Und das Vorurteil der Gesellschaft sozusagen in Russland scheint es ja immer noch 90% der Leute zu geben, die das eben als eine psychische Krankheit sehen und sich da auch gar nicht wünschen, dass Schwule da frei rumlaufen dürfen.
Nicht der Homosexuelle ist pervers, sondern die Situation, in der er lebt. Oder die Bettwurst. Oder. Ganz viele Filme. Ich habe irgendwo gelesen, Rosa von Braunheim. Mehr, deutlich mehr als 100 Filme als Bilanz Ihres beruflichen Lebens?
Ja, ich habe ja also 150 Filme. Ich habe noch mal zu meinem 70. Geburtstag nochmal 70 Filme gemacht. Das waren so insgesamt 20 Stunden, kürzere und längere. Ja, schön. Es ist schön, dass man arbeiten darf. Ne? Es geht dir doch auch so.
Ja, ich finde es großartig. Ich meine, es gibt so viele Menschen, die nicht arbeiten dürfen oder nicht mehr arbeiten können und es liebend gerne tun würden. Ihr aktuelles Projekt, Ihr aktueller Film beschäftigt sich mit einem Mann, der aus Berlin kommt, der Zuhälter war, im Knast war, schwierige Biografie hat. Andreas Marquardt, wie sind Sie auf den gekommen?
Er hat, Andreas Marquardt hat im Knast angefangen, sein Leben aufzuschreiben mit Hilfe seines Psychologen Jürgen Lemke. Jürgen Lemke war ein guter Freund oder ist ein guter Freund. Insofern, als das Buch dann rauskam, war ich einer der Ersten, der das gelesen hat. Es sollte zuerst eine andere Filmgesellschaft, wollte das kommerzieller umsetzen. Und dann habe ich das Glück gehabt, dass ich den Stoff verfilmen konnte, so authentisch wie möglich.
Haben ihn dann auch kennengelernt?
Ich habe ihn kennengelernt und habe ihn, er ist glaube ich 2003 aus dem Knast gekommen, unterrichtet jetzt hauptsächlich Kinder in Karate, um denen so einen Mut zu geben und zu sagen, also wenn was ist, nein, bis hierhin und nicht weiter, in Kraft zu geben. Das macht er unheimlich toll, macht Charities für missbrauchte Kinder, Organisationen wie Kind im Zentrum und so weiter, zu der eben auch Jürgen Lemke, der Psychologe, gehört, der da sehr viel arbeitet, auch mit Opfern und Tätern.
Und hat seinem Leben eigentlich jenseits der 50 dann nochmal eine neue Wendung geben können, so dass man sagen kann, das funktioniert. Also der unterrichtet Kinder und Jugendliche, der ist mit einer Frau, finde ich ja auch bemerkenswert, Marion heißt sie, glaube ich, eine Frau zusammen, die er vor vielen Jahren und Jahrzehnten auf den Strich geschickt hat, und die ist bei ihm geblieben.
Die hat er mit 17 auf den Strich geschickt und hat sich immer Frauen gesucht, die die ein bisschen schwächer waren, wo er wusste, dass er die manipulieren kann, in sich verliebt machen kann, und dann kam halt die brutale Seite raus. Die einzige Frau, die über die ganze Knastzeit zu ihm gestanden hat und jetzt mit ihm in diesem Sportstudio arbeitet, bemerkenswerte Frau. Das ist sicher auch immer das Erschreckende, wie weit Menschen andere Menschen manipulieren können. Und wir sehen das an Diktaturen, wie leicht das anscheinend geht, wie leicht wir uns unterdrücken lassen. Und Andy Marquardt hat das sozusagen ausgenutzt, ist schon mit jungen Jahren in die Unterwelt gekommen und hat dann viele Frauen gleichzeitig gehabt, die das nicht voneinander wussten.
Ja, würden Sie sagen, das mit Marion und Andy, Andreas, jetzt ist in jedem Fall eine symbiotische, aber auch eine gleichberechtigte Beziehung?
Ich glaube nicht, dass sie gleichberechtigt ist. Er ist immer noch der Macho, es ist immer noch sicher der Starke. Sie ist introvertiert und scheu. Sie hätte sicher nicht dem Buch zugestimmt und auch dem Film nicht, wenn er das nicht gewollt hätte. Denn sie ist da eher zurückhaltend.
Wir haben über ihren aktuellen Film gesprochen, der in dieser Woche in die Kinos kommt.
Genau, ich bin heute Abend, am Montagabend, im Delphi-Kino zu Gast.
In Stuttgart.
In Stuttgart mit dem Protagonisten Andreas Marquardt und seinem Psychologen Jürgen Lemke. Das wird eine spannende Vorstellung.
Andreas Marquardt, um es nochmal zu sagen, ein Mann mit einer total spannenden, auch schwierigen Biografie. Kampfsportler, Ex-Zuhälter, Ex-Knacki. Und im Übrigen ein Mann, der über einen langen Zeitraum von der eigenen Mutter missbraucht wurde. Wir hören einen kurzen Ausschnitt aus einer Sendung, die ich vor ein paar Jahren mit Andreas Marquardt gemacht habe.
Sie war sehr raffiniert. Sie hat gesagt, ich werde mal besser wie mein Vater. Ich soll nicht so ein Stümper werden, sozusagen. Hat immer mehr angefangen, immer mehr mit mir gemacht. Dann hat sie gesagt, was ich mit ihr machen sollte. Da fand ich zur damaligen Zeitung sehr neugierig, war ich als 7-8-Jähriger. Und das ging also los, dass ich praktisch mit meiner Mutter bis im Alter von 14 Jahren alles das gemacht habe, was sie mit ihrer Frau machen oder was die Zuhörer mit ihren Freundinnen machen oder Ehefrauen. Ich habe mit meiner Mutter wirklich sexuellen Verkehr gemacht bis ins letzte Detail.
Wann ist es dann bei Ihnen gekippt in irgendein Gefühl, wo dann klar war, das macht man nicht, das ist ein Tabubruch, das ist möglicherweise dann auch verbunden mit einem Gefühl von Ekel?
Im Alter von circa ungefähr knapp 13 Jahren wollte ich es wirklich nicht mehr. Ich hatte nur noch Ekel, ich habe mich davor geekelt, sie anzufassen, ihr Geruch schon, ihr Körpergeruch, und das war für mich ganz schlimm. Und ich habe gesagt, ich möchte nicht mehr, und sie hat mich erpresst. Sie hat einfach gesagt, wenn du das erzählst, ich habe gesagt, ich erzähle es Opa, und gesagt, wenn du das erzählst, kommst du ins Heim. Du siehst Opa nicht mehr, der Sport ist weg.
Und Sie haben sich niemanden anvertraut über all die Jahre?
Ich habe mich gar keinen Menschen anvertraut, ich hatte großen Charme.
Möglicherweise, Rosa von Braunheim, eines der letzten Tabus in dieser Gesellschaft, Missbrauch in der Familie begangen durch die eigene Mutter.
Ja, ich meine, die Dunkelziffer ist anscheinend hoch, man spricht bis zu 15%, und die Person, der man ja nur Güte, Wärme und Liebe zuschreibt, dass die das tut, das ist sehr schockierend.
Wobei in diesem Fall ja noch ein sehr ausgeklügelter Plan offenkundig dahinter steht, was das Ganze noch perfider macht.
Was meinst du?
Mit dieser Mutter, die ihren Sohn mit 6, 7 Jahren dazu bringt, peu à peu in die Rolle irgendwann des Liebhabers
reinzugehen. Genau, ich meine, wo sie sagt, ich möchte nicht, dass du so ein Stümper wirst wie dein Vater. Ja, ich meine, das ist individuell sehr wahrscheinlich sehr unterschiedlich. Ich meine, ganz allgemein, Missbrauch hat man lange unterschätzt. Und auch meine Generation, in den 70er Jahren, dachte man so, sexuelle Befreiung und Kinder müssen rangeführt werden zur Sexualität. Und dass das so furchtbar ist, dass dieses Machtverhältnis von Erwachsenen, da ein ganz anderes Interesse dahinter steht, als wie Kinder das empfinden. Und dass das niemals befriedigend sein kann. Und vor allen Dingen, dass das eben lebenslange Schäden mit sich bringt. Das ist etwas, was wir dann mit der Zeit gelernt haben und deswegen ist das Thema auch so wichtig, dass man sich dessen bewusst ist.
Und wie wir ja auch am Beispiel dieser Odenwaldschule gesehen haben, die jetzt vermutlich zugemacht wird oder zugemacht werden muss, sind die Folgen für Kinder, die als Opfer letztlich einer fehlgeleiteten Sexualitätsvorstellung büßen mussten, doch sehr hoch.
Ja, furchtbar. Also das, wie gesagt, das ist sehr unterschätzt und manche sind stark genug, um das zu verkraften, aber bei vielen kommt es dann auch erst sehr viel später raus. Ich meine, dass diese Schäden, dass sie eben nicht fähig sind, mit ihren Partnern Sexualität auszuüben oder glückliche Sexualität zu haben oder so, das kann ja, furchtbar. Und deswegen ist es gut, dass da heute immer mehr das beobachtet wird.
Die spießigen und muffigen 50er Jahre. Der Paragraph 175, das Risiko, das Schwule damals eingegangen sind, wenn sie das gelebt haben oder leben wollten, was sie empfunden haben. Rosa Braunheim, in ihrer Erinnerung. Sie sind ja, Jahrgang 42, genau. Das heißt, in diesen Mitte
60er Jahre war natürlich sehr wichtig. 60er Jahre ging ich nach Berlin und da war es ein bisschen liberaler, aber ich wohnte in einer Wohngemeinschaft, wo jemand, als er rauskriegte, dass ich schwul bin, mich anzeigen wollte. Wenn er das gemacht hätte, hätte ich verurteilt werden müssen nach der Gesetzgebung.
Kannten Sie Leute, denen genau das passiert ist?
Zu der Zeit nicht, aber es gab natürlich viele Geschichten aus der Nazizeit von Älteren, die das mehr oder weniger überlebt haben oder da auch inhaftiert waren.
Ja. War für Sie Ihre sexuelle Orientierung von Anfang an klar oder haben Sie auch so eine Mischphase gehabt, wo Sie es auch mit Frauen probiert haben?
Ich habe viel gerne, also ich mag Frauen unheimlich gern, hatte auch mit vielen Sex in meiner Jugend, aber die haben sich mehr verliebt in mich, als ich mich in sie. Mhm. Und das war mehr das Psychische, gar nicht das Physische. Ja. Und bei Männern war es umgekehrt, dass ich mich verliebt habe in Männer und die das nicht erwidert haben, weil ich zu unsicher war oder und das hat eine Zeit gedauert. Ich glaube, das ist bei jedem Menschen so, zu lernen, wie liebenswert ist man? Wie weit kann man selber lieben oder so, bis man so eine Identität des Liebens feststellt? Das ist, glaube ich, bei Schwulen und Heteros genauso, bloß dass die Minderheit, wenn du in der Minderheit bist, ist es natürlich schwieriger.
Ja. Als dann klar war, das ist ihr Weg und sie gehen diesen Weg, war ihnen auch klar, ich muss diesen Weg offen gehen?
Das war ja damals gar nicht möglich, während es kriminalisiert wurde. Ne? Also 69, ich habe es relativ offen gelebt. Als junger Mann ist man ja da relativ mutig und es war ein bisschen auch liberaler in Berlin. Man konnte in die Kneipen gehen und es ist sicher in anderen Städten schwieriger gewesen, wo ein Nachbar dich angezeigt hat, wenn der gesehen hat, da sind zu viele Männer, die da übernachten. All das ist ja vorgekommen. Mhm. Aber das war in so einer Studentenklique anders. Komischerweise hat man mir das auch nicht so geglaubt. Die meine Kollegen da an der Kunstakademie, die fanden das eher exzentrisch oder so.
Aha. Oder als etwas Vorübergehendes. Man probiert etwas aus.
Ja, ich weiß es nicht. Also, und für mich war es ja auch eine Phase, ich meine, des Ausprobierens und bis ich dann meinen ersten Freund kennenlernte, mit dem ich dann auch länger zusammengeblieben bin. Das hat auch eine Zeit gedauert. Ja. Und dann eben die Wut darüber, dass ich da doch relativ alleine war, dass es nicht andere gab, mit denen ich mich solidarisieren konnte, aus dieser Angst heraus. Und diese Wut habe ich dann in meinen ersten Film mit dem Thema, den ich 69 dann angefangen habe, reingelegt.
Sie haben den Begriff gerade genannt, Angst. War das letztlich der zentrale Begriff, nicht nur für Sie am Anfang Ihrer Geschichte, sondern auch für viele andere? Die Angst davor, sich mitzuteilen und die Angst davor, verstoßen zu werden?
Also wie gesagt, als junger, verrückter Künstler war das bei mir nicht so. Da ist man oft leichtsinnig und geht da über Grenzen. Aber für viele Ältere war das so. Ich meine, gerade die Älteren, die die Nazizeit erlebt haben und die, auch als es nachher reformiert wurde, der Paragraph, war es für Ältere auch, saß die Angst im Nacken. Also da haben sich nicht gleich alle geoutet, als der Paragraph verändert wurde, sondern das gesellschaftliche Klima ist ja auch nicht von heute auf morgen verändert. Ne? Das ist ja heute manchmal auch so, dass du im Beruf oder so, wenn du was werden willst oder so, dich immer fragst, bei den Medien genauso, machst du dich öffentlich und bist du da vielleicht in Gefahr, dass da einige dich nicht leiden können.
Vor vielen, vielen Jahren, Herr von Braunheim, gab es bei RTL eine Sendung, die hieß Der heiße Stuhl. Auf diesem heißen Stuhl saß Rosa von Braunheim und sagte, erstens Alfred Biolek und zweitens Hape Kerkeling sind schwul. War es so?
Das war so, ja. Das war auf dem Höhepunkt der AIDS-Krise, wo viele, viele starben. Und wir waren der Meinung, dass es wichtig ist, dass eben Prominente sich zu ihrem Schwulsein bekennen. Und dadurch
Wer ist
eben
wir?
Das war eine Bewegung in Amerika, die damit angefangen hat. Und ich habe das dann, es waren mehrere auch, die der Meinung waren, dass das Outing wichtig ist. Aber leider sind dann einige abgesprungen.
Also ich hätte es gerne in der Gruppe gemacht. Sondern es war ein Zwangsouting. Wer hat Ihnen das Recht gegeben, diese beiden Namen zu nennen?
Niemand hat mir das Recht gegeben. Es war eine unanständige Sache. Das ist das, was man politisch manchmal machen muss, einen Stein zu werfen und zu sagen, um ein gesellschaftliches Klima auch zu verändern, muss man manchmal was Böses tun.
Hatten Sie die beiden vorgewarnt, wenn ich fragen darf?
Ich habe Kerkeling am Tag vorher angerufen oder am selben Tag und habe gefragt, würdest du dich eventuell outen in Zukunft? Und da sagte er vorerst nicht. Trotzdem habe ich es gemacht, weil ich wollte was verändern. Ich wollte, dass Leute sich nicht weiter verstecken oder sich einfach nur mit Frauen in der Öffentlichkeit zeigen und so tun, als ob sie jetzt gerade verlobt sind, sondern die, die populär sind. Ich habe ja, die beiden waren ja extrem populär, wo ich wusste, als Sympathieträger wird ihnen nichts passieren. Das war meine feste Überzeugung und das ist ja auch so gewesen, dass sie weiter, die Aggression kam ja gegen mich. Ich sollte da Berufsverbot kriegen und so weiter, nicht gegen also die beiden.
Die Reaktionen damals waren heftig. Die Bild-Zeitung hat, glaube ich, getitelt Pfui Rosa, Schwulenverrat im Fernsehen. Sie waren ein Denunziant allerschlimmster
Couleur. Trotzdem hat sich viel verändert. Gerade der Journalismus hat sich verändert. Ich glaube, dass dieses Outing dazu beigetragen hat, dass man Schwule nicht nur problematisiert haben als Giftmörderin oder als nur Prominente an AIDS sterben, weiß nicht was, sondern dass Schwule ganz normal in der Journalie vorkamen, ohne dass gleich ein Problem draus gemacht würde. Also, dass sie Menschen sind wie du und ich. Ich glaube, das haben viele dann auch begriffen, dass im Zeichen von AIDS, wo so viele sterben, dass man sie als Menschen behandeln muss.
Haben diese beiden, Alfred Biolek und Hape Kerkeling, denn nach ihrem Zwangsouting juristisch reagiert?
Überhaupt nicht, nein. Das war eine Sendung, die später war. Da war eine ganze Reihe von mehr Namen und da hat jemand juristisch auch reagiert. Dann musste ich was zahlen, aber in dieser Sendung nicht. Und Biolek und auch Kerkeling haben Jahre danach eigentlich in Interviews gesagt, dass sie froh sind, dass sie diesen Druck los sind, dieses Versteckspiel.
Haben Sie, bevor Sie mit diesen beiden Namen und dann später mit anderen Namen in die Öffentlichkeit gegangen sind, sich auch durchgedacht, welche Folgen das für die Betroffenen haben könnte? Also von die Haut aus den Schuhen bis sie bringen sich um?
Nein, ich war überzeugt, dass die mit ihrer Popularität, dass das kein Problem sein würde. Sonst hätte ich, wenn ich jetzt sozusagen einen Lehrer geoutet hätte oder einen Bischof oder weiß nicht was, wäre das vielleicht was anders gewesen, dass er da jetzt seinen Beruf verliert, dass er gemobbt wird, weiß nicht was. Also das wäre eine andere Sache gewesen. Aber hier waren es wirklich zwei Leute, die auf dem Höhepunkt ihrer Karriere waren. Und es hat sich bestätigt, dass die weiter populär geblieben sind, so wie später auch Politiker, die dann, ob das Wovereit war und von Beust,
Westerwelle,
die ja, wo das Gegenteil passiert ist, dass sie ja dann nicht abgewählt wurden oder dass Leute immer beschimpft wurden als Schwule, ich auch oder so. Diese Mails gab es immer, aber doch die große Meinung war positiv.
Rosa von Braunheim, der auch ein großer Maler ist, vor sich haben sie, was ist das, DIN A5 und zeichnen da inzwischen. Am Anfang dachte ich, da kommt irgendwas zwischen Pferd und Hund raus. Was ist das?
Ich habe keine Ahnung. Es ist jedenfalls ein tierähnliches Wesen und vielleicht hat das was mit dir zu tun. Und ich sitze dir ja gegenüber.
Aha.
Ne? Es hat jedenfalls ein großes Geschlechtsteil und zwei Blümchen.
Aha.
Also, und heißt Hallo.
Aha. Ja. Diese Blumen sind mir auch schon aufgefallen, die, ob symmetrisch oder asymmetrisch, weiß ich nicht, irgendwie um dieses Fabelwesen hin.
Was wärst du denn gerne für ein Tier?
Was ich für ein Tier? Das ist eine kluge Frage, was ich für ein Tier wäre. Also ich muss gestehen, ich finde Tiger sehr attraktiv.
Ja. Und das zweitattraktivste Tier?
Kann ich nicht sagen.
Kannst du nicht sagen.
Umgekehrt, ihr attraktivstes Tier? Oder sollen wir uns jetzt duzen?
Also ja, können wir gerne. Ne? Wir sind ja schon eine Stunde beisammen. Also das ist doch Zeit, dass wir uns duzen.
Ja, jetzt muss man den Hörern vielleicht dann doch mit auf den Weg geben. Eigentlich duzen wir uns schon länger und für die Sendung haben wir dieses etwas distanziertere Sie gewählt. Das wäre jetzt aber so nicht mehr aufrechterhalten.
Ja, und wenn mich Leute fragen, duzen oder siezen, dann sage ich immer, also ich möchte gerne dritter Person angesprochen werden, denn ich bin ja adlig.
Er, ne? Rosa von Braunheim.
Ja, genau. Insofern.
Also Rosa von Braunheim, wenn du es ansprichst, dann sollten wir es vielleicht noch kurz erklären. Ist natürlich ein Künstlername. Rosa ist klar, steht für schwul. Braunheim
Nein,
ist
Rosa
ein Stadtteil
steht für den Rosa
in Frankfurt.
Winkel. Rosa steht für den Rosa Winkel, den Schwule tragen mussten im KZ. Und das ist ein politisches Statement.
Ja, aber steht natürlich trotzdem dann für schwul. Natürlich in diesem politischen
und wir versuchen das umzudrehen, positiv zu machen. Ja.
Also. Braunheim, Stadtteil in Frankfurt, in dem du mal gewohnt hast.
Genau, wo ich erklärt einen Film gemacht habe, Braunheim Memoirs, über meine Jugend, 50er, 60er Jahre, wo ich politisch, künstlerisch sehr geprägt wurde.
Ja.
Und habe da meinen 86-jährigen Deutschlehrer interviewt, der noch meine Aufsätze von 1958 hatte, die nach germanistischen Grundsätzen wohl eine 6 waren, aber von der Fantasie her eine 1. Und er hat die dann auch in anderen Klassen vorgelesen und hat meine Karriere so ein bisschen verfolgt. Das war sehr berührend.
Ja. Wie hat der darauf reagiert, dass du diesen sehr offensiven Weg gegangen bist und dich mitgeteilt hast?
Als Schwuler darüber haben wir gar nicht geredet oder so, sondern das war mehr, also ich war ihm sehr dankbar. Er war der einzige Lehrer, der mir Zuspruch gegeben hatte. Ich war sehr verträumt, sehr schlecht, bin dreimal sitzen geblieben, habe noch nicht mal die mittlere Reife, aber bin dann trotzdem Professor geworden. Also wie das kommt, weiß ich auch nicht.
Schlüsselerlebnis, Schalter umgelegt, irgendjemand oder du selber damals?
Also das ist ja so, dass du eine andere Intelligenz hast, wenn du Abitur machst, wenn du studierst, da ist ja sehr vorgefertigt, was du sozusagen zu denken hast und wie du zu denken hast. Wenn man so frei lebt, dann hat man sein eigenes System und das ist natürlich als Künstler sehr, sehr gut und dass du da dich selber erfindest und das konnte ich, diese Freiheit hatte ich. Ursprünglich waren wir ja im Osten, also in der DDR, das wäre da nicht möglich gewesen.
Warum
oder
nicht?
Wo ich geboren bin, in Riga, unter Stalin hätte ich da als Schwuler und als Künstler keine Chance gehabt. Also ich hatte das Glück, dass ich dann Westdeutschland aufgewachsen bin und in eine Zeit in die 60er Jahre, wo ein großer Umbruch war gegen die konventionellen 50er Jahre.
Mhm. Ne?
Also wo der amerikanische Underground-Film, die Beat Generation mit ihren frechen Gedichten, eine ganz andere Kunstform da war.
Unser Leutegast heute Vormittag ist Rosa von Braunheim, Filmregisseur und einer der Protagonisten der schwulen Bewegung in Deutschland. Wir haben Rosa von Braunheim festgestellt, dass sich in der schwulen Szene, in der schwulen Bewegung und auch vor allem in der Außenwirkung, in der gesellschaftlichen Akzeptanz unfassbar viel verändert hat. Zwei Ausnahmen, Profifußballer und Topmanagement. Welche Erklärung hast du dafür, dass es da nicht funktioniert hat?
Weiß ich nicht. Also Fußball, ich bin kein Fan und kann das nicht beurteilen. Ich meine, es gibt ja tolle Leute wie Hitzelsberger, die sich öffentlich gemacht haben und ich denke, dass da auch nicht viel passiert, wenn die sich öffentlich machen. Die haben inzwischen gelernt, also rassistische Bemerkungen nicht mehr so in den Vordergrund zu stellen, wie das früher war. Insofern werden sie auch lernen, Schwule zu akzeptieren. Wie war das denn bei dir? Hast du dich geändert so? Also bist ja sicher auch aufgewachsen mit so einem Ding. Also, ich weiß nicht, ob du überhaupt Schwule kanntest?
Ja, ich meine, ich bin ja nicht auf dem Mond groß geworden. Selbstverständlich kannte ich Schwule.
Mhm.
Ich verstehe die Frage nicht ganz.
Naja, inwieweit ob ich
als Kind
und Jugendliche. Das gesellschaftliche Klima war ja im Grunde genommen für die meisten kommen Schwule und Lesben ja gar nicht vor, weil sie sie nicht kennen. Die kennen sie ja nur aus dem Fernsehen. Und dann hat man ja auch kuriose Meinungen. Und ich meine, dann geht man ja auch mit der gesellschaftlichen Entwicklung. Heute sieht man das ja anders als früher.
Ja, also ich könnte jetzt nicht sagen, dass ich da in irgendeiner Weise verbohrt gewesen wäre. Ich komme, wenn ich das so formulieren darf, aus einem vergleichsweise liberalen Elternhaus.
Ja.
Also da wurde nie gegen Schwule gehetzt. Das war für mich erst, glaube ich, wenn ich mich richtig zurückerinnere, erst ein Thema, als ich angefangen habe zu studieren. Studium bedeutet dann, letzter Satz von mir auch noch immer, dass man ja in irgendeiner Großstadt dann meistens ist.
Ja.
Oder
aber
eine Universitätsstadt.
Du hast Fußball gespielt, ne?
Ja.
Ja, dann warst du ja in der Kabine, habt ihr euch geduscht oder so.
Ja.
Und dann
ja.
guckt man auf die Schwänze und sagt, wer hat den Größten und ist der Größte oder...
Also ich weiß nicht, Herr von Braunheim, ob diese Form der Trivialpsychologie unbedingt den Sachverhalt angemessen beschreibt.
Na, ich frag dich ja.
Nein, also das ist doch alles viel
nicht
profaner.
So.
Also ich meine, Entschuldigung, irgendwann ist man erwachsen und hat schon sowohl Herr von Braunheim nackte Frauen als auch nackte Männer gesehen.
Gut.
Also Vergleiche größentechnischer Art finden da, glaube ich, nicht mehr statt.
Aha.
Nächste Frage.
Ja, ich meine, wie ist es mit deinem Sohn?
Mit meinem Sohn?
Ja. Ist der aufgewachsen in so einer Liberalität, also
ich
gerade in der Schule? Weißt du, wir haben ja geredet drüber, dass gerade auf der Schule ein unheimliches Vorurteil immer noch herrscht.
Na, da haben wir drüber geredet, als die Musik lief.
Ja.
Ja.
Und
da wird schwul oft im Sinne von schwach und verächtlich benannt. Glaube ich auch, hatte ich ja, als die Musik lief, auch gesagt, ich glaube, dass sich das irgendwann wieder gibt. Also da wird nichts implantiert und die kommen dann als unverbesserliche Schwulenhasser raus.
Ja.
Glaube ich nicht.
Halt, wenn dein Sohn schwul gewesen wäre,
ob ich da ein Problem mit gehabt hätte? Sagen wir mal so, offen und ehrlich gesagt, ich hätte jetzt nicht vor Begeisterung in die Hände geklatscht und hätte gesagt, wunderbar.
Weil du denkst, er hätte ein schwieriges Leben, oder?
Na, weil ich irgendwie gedacht hätte, keine Ahnung.
Keine Enkelkinder.
Vielleicht schwieriges Leben, vielleicht keine Enkelkinder.
Ja.
Aber es gibt, oder es hätte, ich muss es ja im Konjunktiv formulieren, es hätte Szenarien gegeben, die deutlich schlimmer gewesen wären.
Ja.
Ja.
Behindert. Kriminell.
Nein, behindert nicht. Klar, nein. Kriminell, klar. Nazi, Neonazi-Richtung, ganz furchtbar.
Ja, furchtbar. Wäre für mich auch furchtbar gewesen. Meine Eltern haben mich ja geliebt, ohne mich zu verstehen. Also
wie geht es?
Naja, dieser verrückte Künstler und Schwule und so. Und sie haben mich trotzdem geliebt. Und das ist ein wunderbares Gefühl.
Ah, okay. Wichtig, sehr wichtig, klarerweise, das war mein Glas, für die Schwulenbewegung in Deutschland, weil wir hier in Stuttgart sind. Da gibt's eine andere Frau dann beispielsweise, Laura Halding-Hoppenheit, auch wichtig als Symbolfigur für
gerade in der AIDS-Bewegung, ja. Sie war ja einer der ersten, die zum Thema AIDS gehandelt hat, also Geld gesammelt hat, Leute besucht hat, das überhaupt zum Thema gemacht hat. Viele Kneipenbesitzer haben ja gesagt, es schadet unserem Geschäft und so weiter. Nein, sie ist eine Heldin und ich habe ja das Glück, dass ich einen Film über sie machen durfte, im letzten Jahr uraufgeführt wurde, hier mit Erfolg in Stuttgart und sicher auch, man kann ihn auf DVD bestellen. Ich habe versucht, ihr ein Denkmal zu setzen.
Du hast eigentlich schon seit ewigen Zeiten das Image des Provokateurs und des Nestbeschmutzers. Vermutlich lässt sich an diesem Image auch in den restlichen Jahren nicht mehr sehr viel ändern. Macht dir das was aus oder ist es dir wurscht?
Ach, die Zeiten sind schon längst vorbei. Ich bin inzwischen doch ziemlich beliebt und anerkannt und mit der Provokation hält sich's auch in Grenzen. Nein, ich glaube, dass viele Leute das auch schätzen, dass ich Minderheitsthemen aufgreife, nicht nur Schwule, sondern eben auch wie jetzt der Film Härte mit dem Andreas Marquardt, der diese Missbrauchsgeschichte mit der Mutter erlebt hat oder so, der ja übrigens jetzt, heute Abend bin ich hier am Montagabend im Delphi, um damit mit ihm auch selber zu diskutieren und seinem Psychologen Jürgen Lemke und bin sehr gespannt, wie das läuft.
Du bist jetzt in dem Alter mit Anfang 70, wo die allermeisten anderen, die in diesem Alter sind, längst die Füße hochgelegt haben für dich irgendein Thema oder wirst du einfach weitermachen, deine Filme zu machen?
Also ich habe einen jungen Freund, der halb so alt ist und der hält mich jung und frisch. Mhm. Und ich finde es eine große Gnade in so einem freien Beruf als Filmemacher, das, was mir Spaß macht, arbeiten zu dürfen. Denn viele junge Leute, gerade die ins Filmgeschäft kommen, die, ich habe ja viele unterrichtet, dürfen das nicht, weil sie keine Arbeit kriegen, weil es so schwer ist, da reinzukommen. Ja. Und dass ich das jetzt über 40 Jahre darf, ist doch was Wunderbares.
Wobei die Arbeitsbedingungen sich natürlich schon verschärft haben und auch nicht einfacher geworden sind.
Ach, es war immer schwer. Internet. Als freier Künstler war es immer schwer, ja. Glaube ich, ob du Maler oder Fotograf oder Schriftsteller bist. Es ist immer schwer, sich durchzusetzen. Und du, das Schöne bei dir ist immer, du bewegst die Hände auf die Platte. Als Rundfunkmann darf man das eigentlich nicht.
Doch, also, die Platte ist doch gepolstert.
Ach so, ja, guck
mal,
das stimmt.
Wenn ich jetzt so mache, kriegt ein Hörer kaum was mit. Ja. Würde ich jetzt draufhauen, ich tue es mal ganz kurz.
Ich möchte dir übrigens ein Kompliment machen. Also ich finde, du siehst toll aus.
Dankeschön.
Du bist ja auch nicht mehr der Jüngste. Wie alt bist du?
Ja, so ähnlich, ein bisschen jünger oder deutlich.
Ja,
jünger.
59 hast du gesagt. Genau. Du wirst deinen 60. dann grandios feiern. Okay. Und du hast mir erzählt, dass du kaum Liebesbriefe kriegst. Deswegen möchte ich die Hörer jetzt ermutigen, dir Liebesbriefe zu schreiben.
Okay. Ne?
Fantasievoll, intelligent, so wie du.
Ja.
Und ich finde, du machst die Sendung großartig.
Ich darf dir im Gegenzug sagen, das, was du gerade gesagt hast, damit hast du mir den größten Wunsch erfüllt, den ein Mensch mir überhaupt erfüllen kann. Wir sind am Ende einer wunderbaren Sendung. Bedank mich, dass du bei uns warst und alles Gute für die Zukunft und dann auch später in Berlin.
Und uns beiden einen schönen Lebensabend.
Eins gehört.